Thorsten, jetzt würde ich dich gerne nach vorne bitten. Ich möchte dich so gerne der Gemeinde vorstellen. Als ich gelesen habe, du hast mich ja gleich angeschrieben, wer du bist, habe ich dich natürlich gleich gegoogelt. Und war total begeistert. Dachte mir, wir haben so viel gemeinsam. Wir sind etwa ein Alter. Du bist verheiratet, du hast 4 Kinder. Du lebst und wirkst in Erlangen.
Genau.
Und Tobias hat in Nürnberg studiert, hat auch in Erlangen gewohnt, so dass so einfach so viele Gemeinsamkeiten. Das wird richtig gut. jetzt habe ich gedacht, Thorsten, du bist Pastor an der EFG Erlangen. Und wofür brennt dein Herz? Als Pastor jetzt.
Okay. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann und bin gern gekommen. Vielen Dank für die Frage, wofür brennt mein Herz? Es hat auch mit dem zu tun, was wir unter anderem gerade gesungen haben, letzten Lied. Eines meiner Hauptgaben und auch Perspektiven ist zu ermutigen. Mhm. Klingt vielleicht schlichter, als es so im Alltag ist, weil ich erlebe, dass so viele Dinge an uns ziehen, uns runterziehen, auch in unserer Identität, auch in dem, was Jesus uns anvertraut hat, an Einzigartigem, auch an seiner Kraft. Das arbeitet viel an uns, um das zu verschleiern oder runterzuziehen und uns irgendwie zu schwächen. Mhm. Ja, ganz schlicht. Und im Lied haben wir immer wieder gesungen, er hat uns gestellt. Mhm. Das kommt nicht irgendwann, wir sind mittendrin. Mhm. Und ich glaube, Autorität ist da, weil Jesus in uns lebt, sein Leben. Und das möchte ich gerne, was heißt wecken, viel zu arrogant, darauf hinweisen, dass Jesus das beleben möchte. Sein Heiliger Geist uns in der Identität, in Christus sein, sagt die Bibel, in Jesus sein, mit einem in Jesus begründeten Mut, einer Ermutigung und einem Wert, einer Würde beschenkt. Und das möchte ich gerne zukünftig und immer mehr tun. Das habe ich auch in den letzten Jahrzehnten versucht. In all den Städten und Gemeinden, in denen ich war. Weil nochmal, ich erlebe so vieles, was runterzieht und verdüstert und Menschen halt irgendwie da nur kriechen lässt. Und ich sage, ist alles so, aber Jesus ist da und er lebt in dir und ihm ist nichts unmöglich. Das ist so.
Diese Ermutigung.
Einer meiner Punkte.
Menschen zu ermutigen, zu stärken. Du bist ja schon sehr lange Pastor. Du hast, glaube ich, gesagt, 35 Jahre stehst du schon in diesem Dienst. Habe ich das jetzt verwechselt? Ja. Aber sehr, sehr lange.
Und ich stehe immer noch.
Und immer noch, also genau, davon dürfen wir profitieren. Du hast viel erlebt. Was war denn für dich so eine besondere Herausforderung in dieser Zeit?
Ich bin ein Pastorenkind. Und ich wollte es nie machen. Ja. Ich wollte nie Pastor werden. Ich habe mein Leben lang, solange ich denken kann, hinter die sogenannten Kulissen geschaut. Und ich habe null. Ich habe auch was Richtiges gelernt, ne, Industriekaufmann und so, ein bisschen Betriebswirtschaft studiert. Und also ich wollte was wirklich ganz anderes machen. Und dann kam eben eine Berufung. Und einer der Hauptpunkte ist, es klingt da vielleicht so schlicht, nicht aufzugeben. Sondern zu sagen, Jesus, da ist eine Berufung, da ist Kraft, da ist eine Autorität und ich gehe weiter. Und das klingt einfacher, als es ist. Viele meiner Freunde sind nicht mehr im Dienst und viele meiner Kollegen verabschieden sich und zwitschern alle irgendwo oder viele woanders hin. Und das ist eines der größten Geschenke von Jesus, des Herrn, dass ich nicht aufgegeben habe und stehen kann. Das begeistert mich, weil es nicht aus mir herauskommt, sondern er ist treu. Und das hat er mir oft gesagt, gib nicht auf. Auch wenn, egal welche Gründe und Analysen dich umgeben, und die kennt ihr alle und wir auch, ja, ich kenne auch Krisen bis zum Anschlag, gar kein Thema. Und der Punkt ist, wie wir damit umgehen, ob wir eine Perspektive haben und ob wir nicht aufgeben im Sinne Jesu und nach vorne schauen. Und das ist das, was mich am meisten berührt, weil ich merke, ich werde wirklich getragen, weil ich kann oft gar nicht aus mir heraus gehen oder stehen bleiben, aber ich werde getragen und gehalten und das versuche ich dann auch weiterzugeben.
Da hast du ganz viel Golddeckung. Manchmal, wenn man so menschlich nicht weiterkommt, das Gefühl zu haben, klar, du gehst weiter und erlebst, es wird alles gut. Danke dir, dann nimm uns doch mal mit so einem richtigen Highlight, wo du dachtest, boah, ich bin stehen geblieben und hier darf ich, da werde ich jetzt so beschenkt durch das, was ich weitergeben darf.
Da gibt es viele Dinge. Letztlich ist, ich habe das vorhin schon gesagt, ist vieles im Dienst ein Geheimnis. Ja? Das kann man zum Teil gar nicht erklären, weil vor einem Leute sind, die beten und die kämpfen und die machen. Und das ist wunderbar. Also wir sind alle ein Teil einer Geschichte, die ja lange vor uns begonnen hat. Mit Jesus ja sowieso, ja, ganz lange vor uns. Und was so Highlights sind, sind dann wirklich, wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, wenn sich Christen auch verschiedener Prägung in Jesus finden oder da auch sagen, komm, wir beten miteinander zum Beispiel oder wir schauen miteinander mit Hoffnung nach vorne, schauen auch in die Stadt, was wir miteinander tun können, damit auch Menschen mit Jesus bekannt werden zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich viele Dinge erlebt. Da könnte ich jetzt gar nicht eins nur aufzählen. Da gibt es viele Dinge, die sich aneinander reihen. Aber irgendwie ist es auch immer noch mal so ein Geheimnis, weil ich dann staune und noch mal staune, dass das wirklich so geschieht. Ja, aber da gibt es ganz viele Dinge. Und deswegen nicht aufgeben, weitergehen, Jesus zu vertrauen. Das merke ich, gibt immer wieder verschiedene, nennen wir mal Highlights. Aber ich habe dir es vorhin schon gesagt, die haben irgendwie immer oder oft einen Zwilling, nämlich manche tiefen Täler. Und deswegen gehört beides zusammen in meinem Erleben.
Super, ich danke dir, Thorsten. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal nachmittags gegen 3 Uhr tat er dasselbe. Um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinen Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als Letzte eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in den Sengen der Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesen letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.
Also nochmal, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Welches euch nehme, ist egal. Habe mich gefreut und war sehr gespannt. Und ich war schon einige Male in Jena, weil unsere zweite Tochter hier mit einer Firma auch so ein bisschen verbunden ist, die nenne ich jetzt nicht. Und da ist sie manchmal auch. Und von daher war ich hier und dort schon einmal auch in eurer wunderschönen Stadt. Und ich finde auch, ihr habt ein sehr, sehr eindrückliches, wunderschönes Haus und einen, ich sag mal, coolen Garten oder Park. Das haben wir so in Erlangen gar nicht. Wir haben zwar jetzt ein relativ oder ziemlich großes Gemeindehaus, ein paar Parkplätze dahinter und ich glaube, ein Baum steht davor. Und das war's. Ihr habt da ziemlich viel. Insofern möchte ich euch sehr ermutigen, weiter euer wunderschönes Haus so als Gottesgeschenk zu nehmen. Ja, wir haben einen Text gehört, von dem ich überzeugt bin, dass etliche von euch diesen Predigttext, dieses Bildwort von Jesus schon einmal gehört haben. Gehe ich mal von aus, ja, Gleichnis, Bildwort der Arbeiter im Weinberg.
Jesus bezieht sich in anderer Hinsicht auch immer wieder auf bestimmte Zusammenhänge. Die Dinge haben immer irgendwie eine Verbindung und eine Geschichte. Und manchmal ist es so, wie ich es gerade sagte, dass es scheinbar ein Geheimnis ist oder wir das nur zum Teil erklären können. Oder, da komme ich in meiner Predigt drauf, wir, wenn wir ehrlich sind, und ich möchte uns zur Ehrlichkeit einladen, auch vor dem Herrn, tiefgehende Fragen haben. Mir geht es zumindest so, in den vielen, vielen Dienstjahren, dass ich erhebliche Fragen an Jesus habe, auf die er mir nur zum Teil antwortet und zum Teil überhaupt nicht antwortet. Einerseits hält mich das demütig, hier nicht immer den großen Molli zu markieren, hey, folgendes, pass mal auf, sondern ich weiß an vielen Stellen schlicht und ergreifend nicht, was jetzt dann genau die Antwort sein sollte. Aber um mit Paulus zu reden, ich strecke mich trotzdem nach dem aus, was vorne ist und hoffe und denke und bete auch, dass wir weiter auf das Ziel Jesu zugehen. Ihr Lieben, wir alle, wir können ja viel über einen zentralen Begriff im Neuen Testament nachdenken, der mit dem Wort Agape, Liebe, beschrieben wird. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Jesus sagt, an der Liebe werden wir erkannt. Klingt vielleicht schlicht, aber ist erheblich, erheblich mit den, wow, gut, vielen Dank. Hey, wow, danke. Wow. Hey, das ist ein Service, das ist genial. Wow, vielen Dank, Katrin und der Meister der Technik. Schön. Da könnt ihr nämlich, ich habe nämlich ein paar so Begriffe mitgebracht und ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Nochmal hier flankierend, ihr habt ja sogar zwei Bildschirme, wir haben nur einen. Hier entsprechend, ja cool, ihr seid echt, wow. Der eine kann links oder rechts gucken, je nachdem, beides ist, hoffe ich, gesegnet. Wir können also über ein zentrales Wort nachdenken, das im Neuen Testament steht, das ja ganz entscheidend ist für die Realität unserer Ausstrahlung. Daran werden wir erkannt und wir können also, sagt Paulus, und Sprachen der Engel und ich weiß nicht was, Wissen, prophetisch und in jeglicher Hinsicht unterwegs sein, aber ohne Liebe sind das so Gong-Geschichten, dröhnende Geschichten und hat wenig Substanz und es wird auch nicht tragen. Wir können also viel über Liebe reden und ich merke doch, es ist auch in meinem Leben viel einfacher, darüber zu reden, als sie zu leben. Als sie zu leben, weil Liebe zu leben heißt, dass du einen Schritt oder manchmal zwei Schritte tun darfst oder manchmal tun solltest. Und das nimmt Jesus dir und mir nicht ab. Von wegen, ey, regel ich mal mit links, sondern er hat am Kreuz von Golgatha alles für uns vollbracht. Den Preis bezahlt, die Strafe getragen, den Tod ausgehalten, all unsere Sünden getragen. Er hat es vollbracht ans Ziel, ein für alle Mal, was wir nie hätten abwaschen oder lösen können. Aber nun gibt er die Würde, von der ich gerade sprach, dir und mir gibt er Würde, dich zu entscheiden. Du hast die Autorität von Jesus, wir alle, jede Gemeinde, um sich zu entscheiden. Das ist kein Schicksal, kein Glück oder Pech, eine Entscheidung. Wollen wir auf diesem Weg Jesu weiter lernen und in seiner Liebe wachsen? Also wir können viel auch in meinem Leben und ich selber viel leichter darüber reden, als es dann irgendwie durchzuhalten. Und ich habe gemerkt, dass eines der größten Liebeskiller ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir eine Folie weitergehen. Und er steht hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 4. 1. Korinther 13, 4 merke ich, ist einer in meinem Leben, ich werde euch ein paar persönliche Dinge gleich noch sagen. Der größte Liebeskiller ist eben dieses Wort Neid. Paulus schreibt zunächst, Liebe eifert nicht. Sie sucht nicht das Ihre oder ihren Vorteil. Die Liebe ist nicht ich-bezogen. Okay. Ja, wenn das so einfach wäre. Weil da muss ich sagen, ich habe eine Menge Liebe oder etwas, was ich für Liebe halte oder so definiere, was doch, glaube ich, ziemlich ich-bezogen ist. Es hat mit dem zu tun, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das andere wird euch zuteil, glaube ich, dass wir oft an unserem Reich arbeiten. Wir nennen es Prägung, Geschichte, Theologie, mag alles sein. Aber die Frage ist wirklich, was ist Reich Gottes und wo ist seine Liebe, die uns erfüllt? Paulus sagt, die Liebe sucht nicht das Ihre, nicht den eigenen Vorteil. Und ich merke, ich lerne selber mein Leben lang, auch als Pastor, ich habe immer wieder genau mit diesem Punkt auch zu tun. Das will ich einerseits gar nicht und sage, jetzt will ich mal hier nur meinen Vorteil suchen, aber da sind so viele Dinge implantiert. Und wir alle haben Mechanismen, um es den anderen manchmal zu zeigen oder nicht zu zeigen. Den Herrn selber greifen wir nicht an, aber ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben trotzdem oft ein Problem mit ihm. Das ist der Punkt und die Wahrheit vieler Konflikte. Wir haben ein Problem mit Jesus oder mit dem Vater, aber das sagen wir ihm nicht so direkt, natürlich nicht, weil das nicht so günstig scheint. Aber so wichtig ist, weil es sonst Menschen trifft. Und das geht immer in die verkehrte Richtung. Ich möchte Neid folgendermaßen definieren. Neid, Eifersucht. Ich möchte Neid definieren mit, wenn wir uns darüber ärgern, dass Gott anderen Menschen Gutes tut und dabei übersehen, womit er uns beschenkt hat. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserem Leben hier auf dieser Erde viel damit zu tun haben. Wie viele Dinge, ihr Lieben, habe ich nicht an Gutem entdeckt? Auch heute vielleicht oder sicher heute, weil ich mich über irgendwas ärgere, was Gott anderen ermöglicht, gegeben oder anvertraut, irgendwie möglich gemacht hat. Klammer auf, ich hätte das gerne oder ich wäre das gerne. Und dann haben wir alle Geschichten, komme ich gleich noch drauf, was das vielleicht unter anderem sein könnte. Also die Liebe ist so entscheidend. Ja, Gott verkörpert diese Liebe. Jesus hat sie, die Liebe des Vaters, in dein Leben getragen. Am Kreuz hat er nicht seinen Vorteil gesucht, sondern deinen. Er hat dein Leben gesucht für eine Ewigkeit. Deswegen ist er in den Tod und hat sein Leben aufgegeben. Er hat seine Kraft bis zum Letzten gegeben, sein Blut vergossen, damit du Freiheit, damit wir Freiheit finden. Wenn Jesus eine Sekunde am Kreuz gesagt hätte, das ist mir eigentlich alles viel zu viel und was die nerven mich sowieso und überhaupt diese Welt und die Menschen. Er hätte ja runtersteigen können, aber er hat ausgehalten, weil er nicht seinen Vorteil, sondern dein Leben gesucht hat. Dass wir wirklich Leben finden und Hoffnung, die trägt, finden können. Und dennoch klopft es immer wieder an, diese Situation des Neides, des Vergleichens, ist im Hintergrund. Ich glaube, der Teufel ist da hellwach. Er hat blöderweise, aber realerweise viele Jahrtausende vor uns schon üben können, wie man Menschen am Schlawittchen packt. Das ist sein Vorteil gegenüber uns. Unser unglaublicher Vorteil ist, dass Jesus in uns lebt und wir sein Wort haben. Und deswegen ist wichtig, auch von diesem Bildwort her zu lernen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Denn ich merke, nichts zerstört Beziehungen schneller oder intensiver, manchmal schleichend, als diese Vergleiche und letztlich auch diesen eigenen Vorteil zu suchen und der Neid, so wie ich ihn hier definiert habe. Und man wird blind für das, was wir haben. Und wenn ich jetzt etwas sage, mag es dich wundern, aber du hast dein Leben. Du darfst heute leben. Weiß nicht, wer gedankt hat beim Aufstehen, dass er heute leben darf. Das ist einfach so. Weil wir haben Licht. Hey, wir haben Technik. Wir haben Möglichkeiten. Wir dürfen sitzen und wir werden nicht angegriffen. Das wird in der Regel immer logisch, selbstverständlich, klar, abgebucht. Wo sehen wir das Gute? Möchte ich einladen, verbunden mit dem heutigen Tag, neu die Augen und die Herzen, dein Herz zu öffnen, um das Gute zu entdecken, das dich in Jesus umgibt. Du darfst leben. Und Jesus wird dich nie loslassen und nie aufgeben. In unserem Text, worum geht's da? Ganz kurz einige Gedanken zum Kontext und dann gehe ich in 5 kurze Punkte durch diesen Text durch. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber darauf werde ich mich beschränken. In unserem Text bekommen alle denselben Lohn. Die bekommen alle denselben Lohn. Interessanterweise haben die alle ganz unterschiedlich lange gearbeitet. Und deswegen ist es, wenn wir eine weitergehen, irgendwie unfair. Wir Freunde gar nicht drum herum reden, ja? Immer, das dann doch vielleicht und irgendwie, nix irgendwie. Es ist eigentlich unfair. Punkt. Ja, irgendwie erscheinen viele Dinge, nicht nur im Text, in diesem Bildwort, auch in unserem Leben, die sind unfair. Und es ist richtig, auf den ersten Blick frage ich mich manchmal, wo ist die Logik? Wo ist die Logik, dass der eine so aussieht und der andere so? Oder länger oder kürzer lebt? Und ich rede jetzt nicht von jemand, der Kettenrauchen 100 Jahre lang. Da ist wobei Helmut Schmidt, ja, eine andere Geschichte, wie alt er geworden ist, trotz. Also ihr merkt, auch das sind Dinge, ja, das kann man manchmal nur staunend einfach erkennen, aber es ist irgendwie unfair. Und natürlich ist die Reaktion einerseits richtig. Der Ersten, die geackert haben von Anfang an, die so treu waren. Mir sind viele sicher im Raum, die so treu waren. Du hast durchgehalten. Du hast nicht aufgegeben. Du hast alles gegeben, soweit du das kannst. Du hast Jesus erlebt in einem Ruf, einer Gabe, einem Lied, wie auch immer. Du hast dein Leben ihm anvertraut. Wie lange auch immer. Und dann kommen aber andere nach dir. Und irgendwie scheint es unfair, was Jesus vielleicht dem oder jenem gegeben oder nicht zugemutet hat, was er nicht an Krankheit oder an Kampf oder an Tälern aushalten musste, warum du oder er nicht oder umgekehrt? Warum zerbrechen Beziehungen? Warum kriegen die einen so und so viele Kinder und die anderen nicht? Warum sind die einen, was weiß ich, wie im Leben unterwegs und der andere nicht? Es ist auf den ersten Blick so oft unfair. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du Jesus dein Herz an der Stelle komplett offen hinhältst. Es ist wichtig. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass der Herr auch hier in diesem Bildwort eine Botschaft hat. Und die ist die Frage, ob wir uns letztlich darunter stellen. Es endet so, nämlich mit dem: Ich kann mit meinem machen, was ich will. Und das erscheint tatsächlich oft unfair. Es ist genauso wie damals mit Petrus, Johannes Evangelium. Fragt Petrus: Herr, was ist mit dem? Jesus kündigt Petrus so manche schwere Zeit an. Petrus: Was ist mit dem und dem? Und Jesus sagt: Das geht dich nichts an, geh du mir nach. Manche haben kürzer gelebt, manche länger. Manche mussten vieles aushalten. Ein Prophet Jeremia musste durch so viele Depressionen durch. Andere scheinbar nicht. Aber letztlich ist es so, verbunden mit der Frage, ob wir uns unter die Wahrheit stellen, dass Jesus mit dem Seinen machen kann, was er möchte. Und ich merke deswegen, ja, da hake ich oft und sage: Herr, das ist nicht in Ordnung, eigentlich. Und ich merke, wie Jesus sagt: Gib's mir ab. Ich habe damit meinen Plan. Und ich gehe in meiner Weise mit den Menschen vor. Ein erster Punkt, weiterhin jetzt in diesen 5 kurzen Punkten, ist: Hör auf, beende es, dich mit anderen zu vergleichen. Denn es wird immer Menschen geben, immer, solange du atmest, mit denen du dich vergleichen könntest, in der Gemeinde, außerhalb, egal wo. Immer. Ich kann mich dauernd mit irgendwelchen Kollegen vergleichen. Dauernd mit denen, die, sag mal jetzt ganz banal, in kleineren oder größeren Gemeindehäusern leben dürfen. In kleinen oder großen Gemeinden. Oder die so oder so sind oder die oder jene Gaben haben. Was auch immer. Jeder kann sich dauernd, du kannst dich dauernd vergleichen. Wie gesagt, dauernd. Ja? Als die Ersten aber kamen, steht hier im Text, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Natürlich, weil sie länger gearbeitet haben. Sie bekamen aber all das Vereinbarte. Jesus gibt dir immer, was er dir versprochen hat. In seiner Zeit, in seiner Weise, du bekommst das immer. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Entweder denen, die mehr oder weniger haben oder scheinbar sind. Gott hat seinen Plan. Und der ist so oft für mich geheimnisvoll, aber er bleibt in seiner Hand. Dort, wo du Entscheidungen treffen kannst, um Schritte zu gehen, tue das. Aber da, wo sich Dinge scheinbar noch nicht verändern oder irgendwie du immer noch vor so einem Nadelöhr oder in einem Tal stehst, da lade ich dich ein, lass dir schenken, dass deine Augen sich öffnen, dein Herz sich öffnet und du, Psalm 23, den Stecken und Stab siehst, die ausgestreckte Hand Jesu, die sagt, hier, ich halte dich. Möchte ich einladen, dir schenken zu lassen, dass du im Angesicht mancher Feinde den reich gedeckten Tisch erkennst. Er ist für dich komplett gedeckt von Jesus. Dein Becher wird auch dann überfließen. Der Teufel wird sagen, völliger Blödsinn. Du wirst verlieren. Vergleich dich doch, Schaman, du betest zu wenig, du hast zu wenig und überhaupt, du bist zu spät gekommen oder zu früh gekommen oder du bist zu jung oder zu alt. Der hat lange geübt, um voll reinzuhauen und er ist unerbittlich an der Stelle. Und deswegen ist es wichtig, Jesus zu vertrauen. Seinem, es ist vollbracht am Kreuz, seinem nichts und niemand kann uns aus seiner Hand rausreißen oder, was Paulus schreibt, von Gottes Liebe trennen. Am Ende zählt, ihr Lieben, nicht deine Urkunden und Erfolge, sondern ob wir dem Herrn treu geblieben sind, so gut wir das konnten. Und das möchte ich Jesus eines Tages sagen, auch nach oder in jetzt 35 Jahren Dienst. Ich möchte sagen, Herr Jesus, ich hab's versucht. Ich hab's zumindest versucht. Wo sind deine wunden Punkte, deine Angriffsbasis, auf der du dich dauernd vergleichst und dich ärgerst, vielleicht gar nicht mehr nach vorne gucken kannst? Ich möchte dir Folgendes sagen, das Kreuz, das Jesus dir zugemutet hat, das Kreuz, das du trägst, passt zu dir. Es passt keinem anderen. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt oder wer mir nachfolgt, der wird sein Kreuz auf sich nehmen, täglich. Es passt zu dir und Jesus hat das komplett im Blick. Ich möchte es dir zusprechen. Jesus liebt dich wirklich und er hat dich im Blick. Beende die Vergleiche. Das heißt, entscheide dich. Sie werden immer wieder anklopfen. Aber entscheide dich, Jesus zu vertrauen, dass er es gut meint. Dass er es gut meint. Ein zweiter Punkt. Freu dich darüber, wenn Gott, oder lerne es, dich zu freuen, wenn Gott anderen Menschen Gnade und Gutes schenkt. Und das tut er so gerne. Auch in diesem Gleichnis wird es gesagt, da wurden immer neu Arbeiter, ja, für seinen Dienst, für den Weinberg gerufen. Immer neu. Warum? Weil Gott es wichtig ist, weil Jesus es wichtig ist, dass die Arbeit weitergeht. Deswegen gibt es auch immer wieder neue Gemeinden, andere Gemeinden, die weder besser, schlechter oder was sind, sondern neue Gefäße, weil Jesus Menschen retten, weil Jesus Menschen verändern und mit seiner Gnade heilend berühren will, weil er die Ewigkeit Menschen anbietet in Jesus eben und klären will. Deswegen hat er nicht aufgehört, Geschichte zu schreiben. Freu dich darüber, wenn Gott anderen Menschen Gutes tut. Wisst ihr, ich habe gelernt nach Johannes 4,38, da sagt Jesus, die Felder sind weiß zur Ernte und er sagt in dem Zusammenhang, ihr tretet in die Arbeit von anderen ein. Das ist eines der größten Herausforderungen, wenn wir zulassen müssen, dass andere in unsere Arbeiten eintreten. Das sage ich als Pastor, ich war in einigen Gemeinden, das ganz loszulassen und andere gehen da rein. Ich glaube, das gilt jedem von euch, von uns, dass wir manchmal zugestehen müssen, dass andere hineingehen in das, was wir mit Liebe und Kampf in Jesus vorbereitet und erkämpft haben. Aber dann ist es Zeit zu sagen, okay, jetzt gehst du diesen Schritt in Jesus nicht zurück im Sinne, sondern du gibst es frei, das Feld. Manchmal scheint es locker und lässig, wenn dann andere da eintreten dürfen und die sagen vielleicht, hey, okay, läuft doch viel leichter, ich verstehe das gar nicht, was die anderen hatten. Aber dann stehst du, dann sei ganz demütig. Du stehst auf den Tränen und dem Kampf deiner Vorgänger. Darauf stehst du, auf sonst gar nichts. Natürlich auf der Gnade Jesu. Sie haben dir den Boden bereitet. Und wenn der Herr dich das mal sehen lassen würde, dann würdest du vor Ehrfurcht erzittern und hättest eine völlig andere Perspektive auf die, die vor dir waren oder um dich herum sind. Freu dich darüber, entscheide dich, wenn anderen Menschen Gutes gegeben wird. Römer 12,15 heißt es, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Ich merke, manchmal ist es leichter, mit den Weinenden zu weinen, als mit den Fröhlichen fröhlich zu sein. Denk mal drüber nach. den Fröhlichen fröhlich zu sein. Gott segnet, ihr Lieben, Gott segnet uns Menschen ganz unterschiedlich und eben nicht alle gleich. Aber das hat er irgendwie im Blick und nicht wir. Und deswegen ist es so, unser Leben wird immer wieder mal anders verlaufen, als wir es uns wünschen. Das ist, glaube ich, für uns alle klar oder wird auch immer wieder klar. Von daher ist es wichtig, sich da zu einer Freude zu entscheiden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich auch gelernt habe und den ich selber bei mir erlebe, der Neid hat leider immer so eine Familie im Schlepptau oder Zwilling, Drilling. Der Neid nimmt diesen Gedanken gern auch mal mit. Der Neid, das Vergleichen und der Neid führt so oft zur verlorenen Freude und zur verlorenen Dankbarkeit. Ich merke, da wo ich neidisch bin, was immer wieder vorkommt, verliere ich die Freude. Ich kann mich da nicht mehr freuen. Und ich verliere die Dankbarkeit. Die drei arbeiten dummerweise ziemlich intensiv zusammen. Der Neid mit verlorener Freude und verlorener Dankbarkeit. Nehmt es mal mit. Frag dich, wo du Freude verloren hast, was dahinter steckt. Wo du Dankbarkeit verloren hast, wo du das Gute nicht mehr sehen kannst. Frag dich, was dahinter steckt. Oft diese Familie. Jesus ist der, der ruft. Jesus ist der, der beschenkt. Er ist unser Herr und nicht wir. Und er hält diese Welt. Er schreibt natürlich wie der Vater im Himmel seine Geschichte. Wir eine Folie weitergehen. Weißt du, ich kenne etliche Leute, die ziemlich viel anvertraut bekommen haben. Ob materiell oder in welcher Hinsicht auch immer. Sehr viele, wo ich sage, wow, was, fast unglaublich. Ich möchte dir eins sagen. Alles, was Menschen mehr haben als du, müssen sie verantworten. Genauso wie du das verantworten wirst, was du hast. War 10 Jahre in Tübingen in der Unistadt mit hochprivilegierten Leuten, jetzt Erlangen, in Marburg mein Abitur nachgemacht, Hannover war ich in der Walderseestraße. Ich habe mit so vielen hochkarätigen, wunderbar begabten Menschen zusammengearbeitet und viele hatten so viel. Es bleibt in ihrer Verantwortung und der Herr wird Rechenschaft fordern. Von dir und mir genauso. Er wird über das, was er dir anvertraut hat, anvertraute Pfunde, persönlich mit dir ins Gespräch gehen. Der Tag kommt. Denn was du hast, ist nicht, weil du so cool bist, so jung oder so dynamisch oder so unglaublich belesen oder musikalisch oder in einem reiferen Alter so viel erlebt hast. Es kommt aus Gnade, unverdienter Gunst. Und da ist der Herr, glaube ich, sehr eigen. Und schaut, was hast du daraus gemacht? Was hast du damit gemacht? Du wirst es verantworten, wir alle. Und deswegen zucke ich manchmal zurück, Jesus zu sagen, hey, gib noch mal viel mehr drauf. Weil ich weiß, er wird sagen, okay, vielleicht überlege ich mir das oder wie auch immer, aber es hat eine Verantwortung. Überleg, was du tragen kannst und wer du bist und was du verantworten kannst. Vergleich dich nicht. Neid ist eine Wahl und kein Schicksal. Es ist eine Wahl, die du triffst. Kein Schicksal. Es fliegt nicht einfach an. Es ist eine Entscheidung. Mein dritter Punkt, und jetzt komme ich schon zum Schluss meiner Predigt. Sei dankbar für das, was du hast. Das heißt anders, lerne es neu zu sehen. Lerne es neu zu sehen. Noch einmal, Jesus ist der Herr des Weinbergs, der immer ruft. Auch heute, der immer neu ruft. Und manche sind lange dabei, sehr lange. Und ich kann nur sagen, Halleluja für euer Leben und eure Treue. Ihr seid so wertvolle Juwelen. Und es kommen andere danach. Und es werden nochmal danach andere kommen, bis der Herr wiederkommt. Und alle haben diese wunderbare, einzigartige Bedeutung in Jesus. Weißt du, diejenigen, die sich hier und im Urtext steht, sie ärgerten sich über das, was Jesus ihnen gab. Sie waren nur nicht fragend, sie ärgerten sich über das und sie ärgerten sich und sagten, ey, die anderen bekommen so viel wie wir, ich im Klartext habe mehr verdient. Die einen hatten nur das im Blick, was sie gerne hätten. Anstatt zu sehen, dass Jesus treu war, dass der Herr ihnen genau gab, was ausgemacht war. Und ich möchte dich einladen, einfach darum zu bitten, neu zu schämen. Epheser 1 heißt es, Vers 18, im Gebet von Paulus, dass Gott die Augen der Herzen erleuchte. Die Augen der Herzen erleuchte, damit wir neu sehen. Das wünsche ich uns. Bei mir ist es auch so, wie ich sagte, ich vergleiche mich immer wieder. Und es hat manchmal monatelang dann so einen Knick gehabt. Und ich merke, wie die Freude weg war, die Dankbarkeit. Und immer wieder kam dann Jesus und hat versucht, mich da aufzuheben, rauszuholen, zu sagen, Thorsten, lass es. Du bist einzigartig wie jeder andere. Lerne zu sehen, wer du in mir bist. Und deswegen habe ich vorhin von Ermutigung gesprochen. Ich möchte Menschen helfen zu sagen, du bist einzigartig. In dir sind Schätze des Himmels. Ja, du kannst deine Schultern straffen, dein Haupt im Sinne Jesu erheben. Denn, wie wir es gesungen haben, du bist hineingestellt in diese Welt und Jesus lebt in dir. Das ist eine unglaubliche Autorität und eine Gotteskindschaft. Ein vierter Punkt. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Das möchte ich uns allen gerne auch sagen. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Wenn du Segnungen, Veränderungen bei anderen siehst und bei dir noch nicht, bleib ruhig. Vertraue Jesus, dass er auch dich immer im Blick hat. Dann ist es vielleicht noch nicht Zeit für dieses oder jenes. Dann sind seine Befehle auf dem Weg, die Dinge zu verändern, aber es ist noch nicht dran. Vielleicht bist du in einer anderen Phase. Einige dürfen ernten, sind im Frühling oder Sommer. Andere sind vielleicht im Winter in einer bestimmten Zeit im Leben. Aber das Gras wird wieder wachsen oder die Frucht wird wieder kommen. Vielleicht viel mehr als vorher. Deine Phase ist nur anders, in der du gerade lebst. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Im Text steht, das Wort des Hausherrn, Freunde, ich tue euch nicht Unrecht, ich gebe euch das, was abgemacht war. Was geht es euch an, ob ich andere das Gleiche gebe wie euch? Und jetzt diesen Punkt hier, habe ich nicht das Recht, mit dem zu tun, was mein ist, was ich will? Und das ist oft ein Grundproblem im Neid. Wie ich es vorhin sagte, wir werfen das Gott vor, trauen uns es aber nicht so ganz direkt und gehen deswegen oft auf Menschen. Überlegt es mal, oft ist so eine Anklage dem Herrn gegenüber. Du hast nicht, warum hattest du nicht? Und so weiter und so weiter. Vielleicht zweifelst du an Güte Gottes in deinem Leben. Vielleicht hast du vergessen, dass Gott in Jesus für dich alles vollbracht hat und Jesus wirklich an deiner Seite bleibt. Weißt du, Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. Es ist wirklich bedingungslos. Warum? Weil er Liebe ist. Das Entscheidende ist, dass er dich einlädt, dass du ihm vertraust, dass wir Jünger, sagt die Bibel, bleiben, ihm nachfolgen. Ein letzter Punkt und damit schließe ich. Konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Konzentriere dich, fokussiere dich, entscheide dich neu, Gottes Plan für dein Leben anzunehmen. Ich glaube, es ist wichtiger, den Plan Gottes für dein Leben zu entdecken, als auf das zu schauen, was immer bei anderen passiert. Lerne es doch zu entdecken, wo er zu dir gut ist. Hier im Text steht dieses Wort des Hausherrn oder Eigentümers im Weinberg. Nimm, was deines und geh, steht hier. Das sagt, ärger dich nicht. Nimm, was deines und geh. Nimm, was deines und geh. Ich möchte dich einladen, mutige Schritte zu tun. Mutige Schritte, die vor dir stehen, in denen du vielleicht bist und dich nicht traust, manche Entscheidungen zu treffen. Wo immer es Neid gibt, wo du dich auch immer vergleichst, gehen wir noch eine weiter. Und damit schließe ich. Lerne es zu benennen. Lerne es ehrlich zu benennen und es loszulassen. Trage es zum Kreuz von Jesus, denn er hat dort alles vollbracht. Atme Freiheit durch ihn und entdecke neu deine Einzigartigkeit. Denn sie ist so. Und sie bleibt so. Das hat David gesagt, Psalm 139. Ja, ich preise dich, dass ich auf eine wunderbare Weise, außergewöhnliche Weise geschaffen bin. Und das bist du auch. Der Herr hat dich im Mutterleib bereits, bevor dich gebildet hat, erkannt. Er kennt alle Tage deines Lebens. Sie stehen in seinem Buch. In dem Sinne wünsche ich euch Frieden in Jesus, Hoffnung, neue Kraft, um Schritte zu tun und manche Entscheidungen zu treffen. Denn du bist geliebt von Jesus. Er hat es am Kreuz bewiesen, in der Auferstehung noch einmal wunderbarst auch bestätigt. In dem Sinne Hoffnung und Kraft für euch alle. Amen. Ich möchte gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese einzigartige Gemeinde, deinen Leib, einen Teil deines Leibes hier in Jena. Du hast hier eine, nämlich deine Geschichte geschrieben und du wirst sie weiterschreiben. Herr Jesus, du wirst sie weiterschreiben, weil du der Herr bist und weil du Liebe in dir hast, weil du dein Leben für uns gegeben hast, weil du uns nicht aufgibst, weil du deine Leute nicht aufgibst. Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass wir immer wieder, wie Paulus so schreibt, erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Das heißt, erkennen, neu erkennen, wie viel Gutes wir von dir empfangen haben. Herr, das Größte ist, dass du unsere Schuld vergeben hast, dass wir leben dürfen in dir, dass wir eine Ewigkeit leben und hoffen dürfen, dass wir eine Wohnung haben, die du bereitest. Und vor allem, Herr, dass du auch hier auf dieser Erde mit uns bist alle Tage. Ich bitte dich für jeden hier in diesem Raum. Herr, da wo wir uns vergleichen, wo wir sagen, es ist völlig unfair, begleite uns heraus aus diesen Vergleichen, die uns Freude nehmen und Dankbarkeit. Und Herr, du siehst die unter uns, die die Freude vielleicht verloren haben oder die Dankbarkeit auf der Strecke geblieben ist. Herr Jesus, schenke uns neue Freude, schenke uns neue Dankbarkeit. Gib uns die Kraft zu sagen, ja, ich will mich nicht mehr vergleichen, ich will auf das sehen, was Jesus ist und mir gegeben hat. Herr Jesus, danke, dass wir das Evangelium haben. Danke, dass wir deine Hoffnung haben. Und Herr, dein Wort sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich danke dir, Herr, dass das gilt. Gib jedem von uns hier in diesem Raum neu die Erkenntnis, wie einzigartig wir sind. Herr, und da, wo hier Entscheidungen zu treffen sind, Schritte zu gehen, schenk uns Mut in dir. Herr Jesus, heile Wunden, heile Verletzungen. Lösche du Schuld durch dein vergossenes Blut am Kreuz. Herr Jesus, heile und stelle wieder her. Es geht um dich, Herr Jesus, um dein Reich, um Menschen, die verloren sind und nach denen du dich so sehr sehnst. Ich bitte dich um eine neue Kraft und Autorität für die Gemeinde hier in Jena, für jede Familie, für jeden Einzelnen. Herr, gießt du aus deinen Strom deines Friedens und deiner Heilung. Du hast genug für uns und darüber gebe ich dir alle Ehre, denn du bist hier in diesem Raum. Herr, verteile und lass uns nehmen, Herr Jesus. In dir ist das Leben. Halleluja. Lass es uns neu erreichen und froh darüber werden. Amen.